Ja, ich glaube, ich soll nenne ich es die Würde der Anbetung reden. Die Würde der Anbetung. Ich will euch erklären, worum es mir da geht. Wir haben viele Künstler hier in der Gemeinde, bildende, gestaltende und vor allem aus dem musikalischen Bereich. Und dann kriegen wir manchmal Anteil davon, wie berichtet wird von Auftrittsmöglichkeiten. Als eine Einladung dabei zu sein, aber auch als ein Grund zur Freude, ich darf da spielen oder ich bin bei einem Wettbewerb weitergekommen oder ich kann da auftreten. Und das ist eine Freude, das ist manchmal auch eine Ehre. Wir haben ja nicht so ein Glamour in Deutschland oder nur sehr wenig. Es gibt, also in Amerika, wenn ein Künstler eingeladen wird, bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten zu spielen, im Weißen Haus. Das ist schon eine große Nummer. Und wenn man dann Biografien von Künstlern liest, durfte bei der Einführung von wem auch immer, Bill Clinton oder da, auftreten, das ist dann schon cool. Oder vom Buckingham Palast beim Thronjubiläum. Irgendwie so zwischen Elton John und Paul McCartney, da zur Ehren der Queen spielen. Das ist schon eine große Sache. Früher war das ja üblich, da haben Künstler eben für einen edlen ihre Musik produziert, also als Hofmusiker beim großen Kurfürsten oder beim österreichischen Kaiser oder wo auch immer. Dementsprechend wurden dann auch Hymnen verfasst auf diese Herrscherpersönlichkeit, die da die Kunst gefördert hat. Und es war immer wieder eine Ehre. Dann da auf, das war auch ganz praktisch einfach Lebenserhalt und man musste nicht selber seine Gigs organisieren, sondern war da angestellt. Aber es war eben einfach eine Ehre, da vor dem König aufzutreten, vor dem Kaiser aufzutreten. Und dann soll das besser auch gelingen. Und ich möchte einen Text mit euch anschauen aus der Offenbarung über den König, vor dem wir stehen. Das ist in Offenbarung 7, die Verse 9 bis 12. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was für ein Sound. Diese Anbetung vor dem Thron Gottes. Und hier sieht Johannes ja die Anbetung in der Herrlichkeit. Das heißt ein paar Verse weiter, das sind die, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen, die jetzt, also die alle Verfolgungen hinter sich gelassen haben und jetzt vor dem Thron Gottes stehen. Und das ist das große Ziel, auf das wir zugehen. Da mit all diesen Heiligen vor dem Thron Gottes zu stehen, ihn anzubeten. Aber ich glaube, dass diese Gemeinschaft, die hier beschrieben ist, eine Gemeinschaft ist, die auch heute schon besteht. Die Gemeinschaft der Anbetung ist eine Gemeinschaft, die heute schon besteht. Das ist nicht nur etwas, was wir einmal erleben werden, sondern es ist etwas, wo wir uns einklinken, wenn wir heute Gott anbeten. Und es ist gut, wenn wir das wissen, dass wir nicht allein sind. Wir haben eine kleine Gemeinde besucht in Split in Kroatien, jetzt im Urlaub. Etwas mühsam, die zu finden. So in einem Wohnhaus hatten die nur eine kleine Wohnung umgebaut. Ihr kennt das, ne? So ein Hauskreis, im Jugendkreis, wenn jemand neu kommt, dann sagt man so etwas defensiv, ja, wir waren auch schon mal 10 oder so. Ne? Oder wir sind normalerweise mehr, aber der und der ist gerade im Urlaub oder so. So war das da auch. Ja, jetzt sind gerade ein paar weg und dann waren also noch 12 Leute da ungefähr im Gottesdienst. Wir haben uns herzlich willkommen geheißen, haben zum Teil dann auch ein bisschen was gedolmetscht. Da hat der Gemeindeleiter auch von vorne dann für uns auf Englisch immer alles zweimal gesagt. War nicht so ganz vorbereitet, hatte ich den Eindruck. Also dann waren zwei sehr lange Zeugnisse aus der Gemeinde und dann fragte er mich, ja, ob ich was teilen möchte mit der Gemeinde. Und dann bin ich nach vorne gegangen, habe was geteilt mit der Gemeinde darüber, wie Gott uns verbindet, über alle Grenzen hinweg, so mein Herz da gesprochen. Und dann war ich fertig nach 5 Minuten, dann guckt er mich an und sagt, ja, du kannst gerne noch mehr erzählen. Das passiert mir selten. Und hinterher sagt einer zu mir, du, ich glaube, der hatte keine Predigt, oder? Und er hat auch mit der Gitarre da Lobpreis angeleitet und es war sehr simpel. Overhead-Projektor, wer das noch kennt. Aber da war eine Power. Die haben Gott angebetet. Und dann haben wir das noch ein bisschen gesteigert, diese Erfahrung, als wir in Sarajevo waren. Wir haben da gute Freunde besucht, die einige von euch vielleicht kennen. Heike und Gerson Witzlau waren einige Jahre hier in Marburg. Die Anne Witzlau, die Schwester von Gerson, spielt am Freitag auch wahrscheinlich da bei den Volksleuten mit. Und die beiden sind als Missionare in Sarajevo und arbeiten dort unter dem Volk der Roma. Und Bosnien ist ein zerrissenes Land, wo jeder gegen jeden so ein bisschen steht und die Roma sind dann immer die, gegen die dann alle sind. Die haben es dann noch schwerer als alle anderen. Und sie versuchen da eine Gemeindearbeit aufzubauen mit einem Team, haben einen Gottesdienst und haben aber auch so eine Art Hauskreise, Hausgottesdienste. Und wir sind mitgefahren, Deiner und Jonathan und ich mit dem Mann, mit dem Gerson, zu einer Familie, um mit ihnen, ja, Gott zu feiern. Und es war eine sehr beeindruckende Erfahrung, kann ich mal sagen. Eine Riesenarmut, in der die Menschen leben. Also so das Gefühl hast, mitten im Schrottplatz ist dann noch ein Haus, wo einer drin wohnt. Die Familie war aus im Kosovo geflohen während des Kosovo-Kriegs und hat dann erstmal in einem ausgebombten Haus in Sarajevo gewohnt und haben dann sich langsam hochgepäppelt. Die Missionare haben sie auch unterstützt. Und das sind 5 Brüder, die zusammen 60 Kinder haben. Ja, der eine mit 2 Ehefrauen. Und dieser mit den 2 Frauen, der hat sich vor ein paar Wochen taufen lassen und liegt jetzt aber im Krankenhaus, hat Kehlkopfkrebs und so weiter. Und dann sind wir dahin, um die Familie zu stärken. Und da war dann sein Bruder mit seiner Familie. Und die eine Frau von dem Mann, der im Krankenhaus ist, die hat gerade vor einer Woche Jesus ihr Leben gegeben. Und ja, sie verstehen sich ja noch nicht viel. Die Kinder waren dabei, die gehen alle nicht zur Schule, konnten auch kein Bosnisch, sondern nur die Roma-Sprache. Also ganz einfache Verhältnisse. Und sie dann wollten wir Lobpreis machen, dann holten sie ihre Gitarre, eine alte Gitarre, wo Jesus mit Nagellack draufgeschrieben war von einer der Töchter. Die war allerdings nicht zu stimmen, weil statt der A- und der E-Seite 2 A-Seiten dann aufgezogen waren. Und auch sonst, die war auch schon mal irgendwie geplatzt und dann haben sie die irgendwie mit Patex wieder zusammengeklebt oder so. War nicht so gut, aber der Gerson hat gespielt und die haben mitgespielt und die haben mitgesungen. Also ich habe keine Melodie identifizieren können bei keinem der Lieder. Aber ich will euch sagen, da hat die Hütte wirklich gerockt. Die haben angebetet. Es ist immer schwierig von außen sowas zu beurteilen. Jetzt bist du nicht aufgestanden oder du, was weiß ich, du hast nicht gekniet, du hast nicht geweint, du hast gar nicht richtig angebetet. Ich will da sehr vorsichtig sein, ja. Aber, also eine negative Aussage zu machen, aber die positive Aussage ist manchmal sehr leicht. Wenn du merkst, du bist im Raum und wow, hier ist Gott gegenwärtig bei diesen einfachen Leuten, die wenig verstehen, aber die Gott anbeten. Und da sind nicht nur diese paar Leutchen in dieser Baracke irgendwo in einem heruntergekommenen, ausgebombten Vorort von Sarajevo, ringsrum die Häuser, noch mit Einschusslöchern von dem Krieg, sondern sie sind Teil dieser Schar vor dem Thron des Lammes. So wie diese kleine Gemeinde in dem Ladenlokal in Split Teil dieser Schar ist vor dem Thron des Lammes. Ich erinnere mich an ein Bild von, was uns die Freunde von Open Doors gezeigt haben aus Nigeria. Da ist eine Kirche abgebrannt worden von einem wütenden Mob. Und da standen nur noch die Grundmauer, ein paar Seitenwände standen noch, ein paar verkohlte Kirchenbänke. Und in dieser Ruine hat sich die Gemeinde versammelt und hat Gott angebetet. Sie hatten alles verloren, was sie als Gemeinde hatten, viele auch, was sie als Familien hatten. Oft ist dann der Pastor der Erste, der ermordet wird. Aber trotzdem waren sie ein Teil dieser Schar vor dem Thron. Und mir ist es so ein Anliegen, dass wir das sehen. Ob du hier in der Gemeinde bist und Gott anbetest. Auch wenn du in deinem Auto Lobpreis-CD hast und schief mitsingst. Oder nach dem Motto, wenn du schön singen kannst, dann sing wenigstens laut. Ne? Du bist Teil dieser Schar vor dem Thron. Und der Wert dieser Schar oder die Würde dieser Schar, ich habe von der Würde der Anbetung gesprochen, diese Würde liegt nicht in den Leuten, die da stehen. Die liegt nicht in dem Sound, den die produzieren. So schön das ist, ja, ich will nicht falsch verstanden werden. Ich freue mich hier über den super Sound, den wir haben. Und das ist eine Riesenhilfe auch, einfach vor Gott zu kommen und damit zu fließen, wenn man nicht dauernd über die Akkorde stolpert und sich fragt, was man jetzt singen soll oder so. Wenn da auch ein Genuss drin ist, der was von der Schönheit Gottes widerspiegelt, so wie in der Malerei, wie in anderen Künsten. Das ist wunderbar. Aber die Würde dieser Anbetung liegt nicht in der Qualität des Sounds oder in der Würde der Leute, die da sind. Heute kommt der Bürgermeister zu uns in Gottesdienst oder heute kommt der in Gottesdienst. Oder so. Habe jetzt gelesen, Condoleezza Rice, die ist jetzt bei Bill Halbes gerade aufgetreten auf dem Leiterkongress in den USA, hat erzählt, dass sie in die Gemeinde von John Ortberg in Kalifornien geht. Condoleezza Rice, ist, wer sie mag, ne? Also die geht bei mir in Gottesdienst, wow, ne? Toll, die kann sogar gut Klavier spielen. Also gleich fürs Team einsacken. Nein, das ist nicht der Punkt. Sondern die Würde dieser Anbetung liegt darin, vor wem wir stehen. Wir stehen vor dem König. Und er duldet das nicht nur so. Ja, wenn ihr alte Filme seht, irgendwie im Königspalast, wo dann immer irgendwelche Leute kommen, die was wollen, irgendwelche Bittsteller. Und die werden dann schon vom Hofmeister weggescheucht oder bestenfalls geduldet. Sondern er freut sich. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Er freut sich, wenn wir ihm die Ehre geben. Er sagt nicht, naja, solange es keinen schiefen Ton gibt, sonst muss ich leider meinen Kapellmeister austauschen oder so. Sondern in deiner Gebrochenheit, in dem, was du mitbringst. In dieser wir haben diese Gebrochenheit sehr drastisch gesehen in der Familie, mit der wir da Gott angebetet haben. In Sarajevo. Anderswo ist diese Gebrochenheit, oder die Gemeinde in Nigeria, da ist die Gebrochenheit von außen zu sehen, am Gebäude. Manchmal ist diese Gebrochenheit viel verborgener. Und das ist vielleicht auch nicht was, womit wir hausieren gehen, vielleicht auch nicht was, womit wir hausieren gehen müssen. Ja, ist schon gut, wenn man sich überlegt, mit wem man was teilt, aber Gott sieht ja unser Herz. Und vielleicht haben wir das Gefühl, wir können gar nicht kommen vor ihm. Und er sagt, es ist wunderbar, dass du da bist. Es ist wunderbar, dass du zu mir kommst. Und er ehrt uns damit. Und wir sind ein Teil dieser weltweiten Gemeinde, wenn wir uns auch hier versammeln. Wir ermutigen uns gegenseitig. Das ist übrigens ein Punkt, warum es gut ist, hier zu sein, im Gottesdienst zu sein. Es gibt Tage, wo du sagst, ja, heute war es gut, heute war es nicht so gut, heute war die Predigt ein bisschen unkoordiniert oder was weiß ich, welches Lobpreisteam ist denn dran, komme ich dann, keine Ahnung. Es ist einfach gut, wenn du hier unter Gottes Leute kommst. Es ist eine Ermutigung für die, die hier vorne stehen, wenn du da bist und am besten auch noch aufmerksam oder andächtig guckst. Es ist eine Ermutigung für deine Brüder und deine Schwestern. Du sagst, ja, hier sind Brüder und Schwestern, die sind hier auch jede Woche da, wenn nicht irgendwas ist. Und nicht mit irgendwas meine ich nicht, kein Bock, gestern zu lange gefeiert. Auf die kann ich bauen und die sehe ich am Sonntag. Und wir haben Gemeinschaft und wir stehen gemeinsam vor Gott. Es ist so ein Privileg, ihr Lieben. Solche Privilegien haben die Eigenschaft, dass man sie meistens erst schätzt, wenn man sie dann vermisst aus irgendwelchen Gründen. Wenn man krank ist und nicht in den Gottesdienst kommen kann oder ein Schlimmeres erlebt, im Gefängnis ist oder so. Ja, die Geschwister, die im Iran im Gefängnis sitzen und sich nach ihrer Gemeinde sehen. Die Gemeinde ist doch nicht perfekter als wir. Die haben ja genau solche Macken wie wir. Aber die Sehnsucht ist natürlich viel größer, wenn du es vermisst, wenn du es nicht haben kannst, wenn du Leute nicht ständig siehst oder noch auf Facebook oder so. Also lass uns das suchen, lass uns diese Gemeinschaft suchen. Und dann geht es noch eine Stufe weiter, denn wir haben nicht nur diese Gemeinschaft untereinander, sondern wir haben, wenn wir zusammenkommen, auch die Gemeinschaft mit dem ganzen Leib Christi. Überall auf der Welt, mit unseren Geschwistern in Sarajevo, mit unseren Geschwistern in Kalifornien, mit unseren Geschwistern in Willow Creek, in den Megachurches und in den Wohnzimmerkirchen und in Höhlen und in Gefängnissen. Wir beten das ja auch manchmal im Gottesdienst. Und das ist mir so kostbar, dass wir wissen, wir gehören zusammen. Wenn wir uns an verschiedenen Orten treffen, ganz unterschiedlich aussehen und klingen. Aber es ist diese große Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist noch größer. Das lesen wir hier in Offenbarung 7. Das also diese große Schar aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Für mich auch ein Motiv für unsere Gemeinde, dass da noch mehr Völker und Stämme und Sprachen hier eine Heimat finden. Aber dann, alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf das Angesicht und beteten Gott an. Also um diese Schar stehen die Engel und beten noch mit ihren Stimmen ein. Das ist diese ewige Anbetung im Himmel. Und wir sind ein Teil davon. Von diesem himmlischen Lobpreis. Mit unseren einfachen Liedern, mit unseren einfachen Gebeten. Auch wenn wir hier das Mahl zusammen feiern. Das ist ja nicht einfach nur so, damit wir es nicht vergessen. Also Erinnerung denken manche, oder Gedächtnis. Naja, so vergesslich kann man nicht sein, dass man das jede Woche wieder braucht. Nein, wir sind ein Teil dieser weltweiten Gemeinschaft. Vor dem Thron des Lammes. Und das ist kostbar vor Gott. Wir sehen das, du denkst manchmal, ja, diese Lieder, wo kommen die denn an? Das sind so ein paar Leute mit der Klampfe, die irgendwelche komischen Lieder singen. Oder ich meine, ich mit meinen Gebeten, hört das überhaupt jemand? Ich hatte so eine Krise jetzt im Urlaub. Jonathan war krank, hatte Bauchschmerzen, Durchfall und so weiter. Und wir haben gebetet und es wurde und wurde nicht besser. Und ich dachte, was soll das hier eigentlich? Ich soll andere Leute ermutigen, auf Gott zu vertrauen im Gebet. Und ja, ich komme noch nicht mal mit so einem einfachen Montezumas Rache oder Titos Rache oder was klar. Und dann hat Gott das für mich umgedreht, hat gesagt, ja, also was, wenn du schon da so rumjammerst, was machst du dann eigentlich, wenn ernste Krisen kommen? Und ich bin neu dazu gekommen, auf Gott zu vertrauen. Aber manchmal fragen wir uns, kommen denn meine Gebete irgendwo an? Interessieren die irgendjemanden oder ist das nur irgendeine Psychotechnik? Und wir lesen das zwei Kapitel weiter vorne in der Offenbarung. Da ist auch so eine Szene. Ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet und so weiter. Und dann fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen von Räucherwerk. Ja, so wie Weihrauch oder so, der verbrannt wird und dann steigt der Rauch auf. Und dieses Räucherwerk heißt es, das sind die Gebete der Heiligen. Das sind die Gebete der Heiligen. Das ist ein Wohlgeruch vor Gott. Und mit den Heiligen seid ihr gemeint, ja? Dass es keine Missverständnisse gibt. Alle Kinder Gottes. Also dein Gebet, deine Anbetung ist wertvoll für Gott. Manchmal erleben wir sehr direkt die Auswirkungen. Und manchmal erleben wir auch erstmal keine Auswirkungen. Aber sei doch gewiss, der Vater freut sich so sehr. Und er ehrt das. Und er hört das. Und diese Anbetung, die bleibt da nicht stehen bei Liedern, bei Gebeten, bei einer Feier des Abendmahls hier im Gottesdienst. Sondern die Anbetung ist dann etwas, was unser ganzes Leben umfasst. Das ist nicht hier 20, 30 Minuten im Gottesdienst, irgendwie vor der Predigt, damit der Pastor nochmal seine Notizen sortieren kann oder was weiß ich. Sondern das ist das Leben, zu dem Gott uns ruft. Im Epheserbrief sagt Paulus, dass Gott uns berufen hat vor Grundlegung der Welt, damit wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind dazu berufen, etwas zu sein. Also wenn du das denkst, du bist nichts, du bist ein Niemand, du bist dazu berufen, etwas oder jemand zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Unser ganzes Leben soll Gott ehren. Und dann ist die Bibel voll davon, dass sie davon spricht, wie sieht denn ein Leben aus, das Gott ehrt? Das ist dann nochmal eine Predigt für sich. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit meiner Sexualität um? Wie lebe ich meine Beziehung? Und dann ist die Frage nicht, wie weit darf ich denn gehen? Kennt ihr das, diese Diskussion? Ja, wie viel muss ich denn abgeben? Oder wie viel muss ich denn spenden? Oder was darf ich denn mit meiner Freundin machen und was nicht? Oder wo ist die Grenze, bis wo es noch gerade legal ist? Und das ist keine Haltung, die Gott ehrt. Ja? Also wie kann ich möglichst weit mich aus dem Fenster lehnen? Wie kann ich meine Frau gerade noch so behandeln, dass sie sich nicht von mir scheiden lässt? Das wäre so die Parallele. Ja? Das ist ja keine Grundlage für eine gesunde Ehe, habe ich mir sagen lassen. Und so können wir auch mit Gott nicht leben. Das Wunderbare ist, dass er ein gnädiger Gott ist. Also wenn ich in mein Leben schaue und mich frage, ist das ein Leben, was volle Anbetung und Ehre für Gott ist an jedem Tag und jeder Stunde, sage ich nein. Ich in den letzten 48 Stunden angucke, fallen mir da auch ein paar Situationen ein, die ich schon vor ihn bringen musste, wo ich um Vergebung bitten musste, wo ich aber auch wissen darf, er vergibt gern. Aber er ruft mich dann, er sagt nicht, naja, du bist halt unvollkommen, dann wurschtel halt weiter, sondern er ruft mich halt immer neu in dieses Leben. Er ruft dich immer neu in dieses Leben, was ihn ehrt. Und wenn heute Dinge in deinem Leben sind, die ihn nicht ehren können, sei es, was gerade passiert ist, was so eine einmalige Geschichte, sei es was fest in deinem Lebensstil drin ist, was du einfach ändern musst. Eine Grundhaltung oder eine Form, wie du lebst. Wie du mit jemandem zusammenlebst, mit dem du nicht zusammenleben solltest oder was es auch ist. Dann lädt er dich ein, da zu korrigieren und auf seinem Weg zu kommen, zu seiner Ehre. Und diese Anbetung, die bleibt dann auch nicht nur zwischen, da merken wir es schon, ja, wenn es darum geht, wie handle ich, das ist nicht mehr nur eine Sache zwischen mir und Gott. Nach dem Motto, ach, Anbetung mache ich am liebsten zu Hause im stillen Kämmerlein, im Gottesdienst singt mir nur irgendjemand schief ins Ohr oder so, das lenkt mich dann nur ab. Nein, da sind wir schon in die Gemeinschaft gestellt, wenn es darum geht, wie leben wir denn ein Leben, was Gott ehrt. Viele dieser Gebote, die Gott uns gibt, die funktionieren nur in der Gemeinschaft. Und Gott sagt es auch ganz deutlich in seinem Wort, dass Anbetung nicht bei Gebeten, bei Liedern, bei Abendmahlsfeiern, bei Fasten stehen bleibt. Und das ist dieses Wort, was uns hier immer wieder bewegt hat, auch in den letzten Monaten aus Jesaja 58, wo es um Gottesdienst, um Lobpreis geht und so weiter. Und dann heißt es, das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und es geht dann noch weiter in die nächsten Verse. Geht nicht darum, ja, du musst das und das, du musst so und so viel spenden, damit Gott deine Gebete hört. Ja, bitte nicht. Aber es geht darum, wie sieht ein Leben aus, das Gott ehrt? Wie sieht dein Leben aus, das Gott ehrt? Und das ist nicht nur eine Frage von Liedern oder Gebeten, sondern das ist eine Frage meines ganzen Lebens. Was ist eine Herausforderung? Wie gehe ich mit dem um, der arm ist und mich bittet? Der irgendwie mir komisch kommt und auf mich zugehumpelt kommt und ich sage, eigentlich wollte ich da noch zum Konzert. Ja? Also ich fand das fand das so treffend, ja. Das war so ein Festival, da geht man hin, man will Gott erleben und schöne Musik und so. Und plötzlich ist man mit so einer Begegnung konfrontiert. Und man merkt, man kann da ein Segen sein. Und ich sag dir, das ist eine bessere Anbetung als die tollste Worship-Band, die da parallel irgendwo gerade gespielt hat. Und dann gehen wir aus diesen Erfahrungen wieder hinein, auch in unsere gemeinschaftliche Anbetung, im Gesang, im Gebet. Und dann gehen wir aus dieser gemeinsamen Anbetung auch wieder raus, in den Dienst, in die Begegnung mit anderen Menschen. Also es ist nicht entweder oder, ja. Auch ihr mit euren frommen Liedern, viel wichtiger ist doch, dass man Gerechtigkeit übt und so weiter. Ja, beides. Beides ehrt Gott, natürlich. Jesus ruft uns, der Vater ruft uns, dass wir ihn anbeten, dass wir vor ihn kommen. Und es gibt viele gute Gründe, in den Gottesdienst zu kommen, in die Gemeinde zu kommen. Ich mache es am Sonntag mal fest, weil wir haben schon geklärt, dass Anbetung mehr ist als der Sonntag. Ja? Aber ich mache es mal am Sonntag fest. Es gibt viele gute Gründe, da zusammenzukommen. Die können zu tun haben mit den Menschen, die man da trifft. Die können zu tun haben mit dem, was man da hört, mit dem, was man erfährt. Und das ist gut und richtig so. Ich muss noch an eine internationale Begegnung denken. Vor ein paar Jahren, da waren wir auch im Urlaub, und das war in Ungarn. Und da haben wir auch eine Gemeinde besucht, so Glaubensbewegung, die sehr schnell gewachsen ist in Ungarn in den letzten 20 Jahren. Das war eine große Gemeinde in einer kleinen Stadt, 200 Leute oder so. Und das erste Mal, wo wir da waren, war niemand da, wir kamen ein bisschen spät, glaube ich, und dann hat niemand uns identifiziert als Ausländer und dann kam auch niemand zum Dolmetschen oder so. Sonst habe ich das immer wieder erlebt in Gottesdiensten, dass jemand kommt und sagt, versteht ihr oder soll ich übersetzen? Ehrlich gesagt, als dann das zweite Mal die Predigt übersetzt wurde, dachte ich fast, ohne Übersetzer war es besser gewesen. Solche Erfahrungen gibt's ja auch. Aber bei diesem ersten Gottesdienst, wo ich wirklich kein Wort verstanden habe, und Ungarisch, also wer sich damit schon mal beschäftigt hat, ist so eine Sprache, da kann man sich auch nichts ableiten oder so, ne? Also irgendwie romanische Sprachen oder germanische, schwedisch oder so, da kann man sich noch das eine oder andere zusammenreimen. Aber Ungarisch, entweder man kann es oder man kann es nicht. Und die haben Hillsong-Lieder auf Ungarisch gesungen und ich habe versucht, dann abzulesen von vorne von der Wand und mitzusingen. Und ich habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier? Also ist das die Zwanghaftigkeit des Pastors? Das wäre eine mögliche Erklärung. Ja, der muss immer in den Gottesdienst gehen, auch wenn er Urlaub hat. Aber ich glaube nicht. Ich sage, okay, die Predigt kann es nicht sein, weil ich verstehe kein Wort. Beziehungen waren es auch nicht, weil ich kannte keinen Menschen. Schön die Erfahrung zu singen. Das Singen war etwas mühsam auf Ungarisch. Sag, ja, Jesus, ich bin wirklich hier, um dich zu ehren. Ich bin wirklich hier, um dich anzubeten. Und dir zu sagen, es ist mir wichtig, Zeit vor dir zu haben mit meinen Geschwistern. Und ihr Lieben, das geht auch, wenn man kein Wort versteht. Man kann auch im deutschen Gottesdienst sagen, kein Wort verstehen. Also auch dann grämt euch nicht. Ja, wir wollen das hier so gut wie möglich gestalten. Aber es war so ein Geschenk, mit meinen Geschwistern vor Gott zu sein. Wir sind Teil dieser Schar vor dem Thron des Lammes. Das ist die Würde dieser Anbetung. Und ich möchte euch einfach einladen, ja, Gott anzubeten. Immer neu, immer wieder, mit eurem ganzen Leben, mit euren Liedern, mit euren Gebeten, mit dem, was ihr tut, mit dem, was ihr lasst. Das ist eure Berufung, dass ihr etwas seid zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.